Deutschlandfunk. Streitkultur.
Mit Manfred Götzke. Schön, dass Sie dabei sind. Sie bieten Akupunktur an, Osteopathie, Entschlackung, aber auch Sachen wie Schröpfen, Irisdiagnostik oder das Messen des elektrischen Feldes von Menschen. Die Behandlungsmethoden von Heilpraktikern sind sehr vielfältig und nicht wenige davon sind sehr umstritten. Eine wissenschaftliche Ausbildung brauchen Heilpraktiker anders als Ärzte und Psychologen für ihre Tätigkeit nicht. Eine Prüfung reicht völlig aus, was vielen Kritikern wiederum nicht ausreicht. Auch die Bundesregierung will die Branche auf den Prüfstand stellen, den Beruf im äußersten Fall vielleicht sogar abschaffen. Ja, und das bringt uns zur Frage unserer heutigen Streitkultur. Muss der Heilpraktikerberuf stärker reguliert werden? Das möchte ich heute mit meinen Gästen diskutieren. Und zwar mit Christian Weihmeier. Er ist Wissenschaftsjournalist und Sprecher des Münsteraner Kreises. Eine Gruppe von Wissenschaftlern, die sich für eine staatliche wissenschaftliche Ausbildung von Heilpraktikern einsetzt oder alternativ für die Abschaffung des Berufs. Und mit Ursula Hippert-Mühlich. Sie ist selbst Heilpraktikerin und Präsidentin des Fachverbandes Deutscher Heilpraktiker. Wie immer in der Streitkultur haben Sie beide eine knappe Minute, um Ihren Standpunkt klarzumachen. Dann geht's in den Austausch der Argumente. Herr Weihmeier, fangen wir mal mit Ihnen an. Muss der Heilpraktikerberuf stärker reguliert werden?
Ja, der Heilpraktikerberuf sollte nicht nur stärker reguliert werden, er sollte unserer Meinung nach abgeschafft werden. Es kann keinen Arzt Leid geben. Menschen haben ein Bedürfnis nach Spiritualität, das ist natürlich klar, aber es darf kein staatliches Siegel für eine medizinische Versorgung geben, die nicht wissenschaftlich fundiert ist.
Frau Hippert-Mühlich, deutliche Kritik an Ihrem Beruf, Ihre Entgegnung.
Der Heilpraktiker ist ein freier Heilberuf und in der unmittelbaren Patientenversorgung tätig. Und nach seinem beruflichen Verständnis, das hatten Sie schon aufgeführt, sind seine Verfahren naturheilkundlicher Art oder komplementär klinisch besondere Therapierichtungen, also Heilkundebereiche, die in der Schulmedizin wenig bis gar nicht anzutreffen sind. Und Heilpraktiker üben diese Heilkunde eigenverantwortlich aus. Und sie bedürfen dafür einer Erlaubnis. Und die ist an Zugangsvoraussetzungen gebunden und die sind schon ein bisschen mehr als nur so eine einfache Prüfung. Es ist die Überprüfung medizinischer Kenntnisse und Fähigkeiten und das Ganze in Theorie und Praxis. Und zu den beruflichen Pflichten von Heilpraktikern existiert eine umfangreiche Rechtsprechung. Das Heilpraktikergesetz mag alt sein. Die laufende höchstrichterliche Rechtsprechung jedoch passt die Pflichten des Heilpraktikers an die Erfordernisse der Patientensicherheit an. So entspricht etwa die Sorgfaltspflicht des Heilpraktikers derjenigen von Ärzten und er muss genauso die Patientenrechte beachten wie der Arzt. Der Heilpraktiker unterliegt der Überwachung durch das örtlich zuständige Gesundheitsamt, bei dem er seine Praxis angemeldet haben muss. Er ist schon ziemlich eingebettet.
Jetzt haben wir viele Punkte Punkte von Ihnen gehört. Herr Weihmeier, warum reicht Ihnen das nicht? Klingt ja schon nach einer großen und umfangreichen Regulierung.
Das stimmt. Das Problem ist ein ganz anderes. Das Problem ist, dass Heilpraktiker Krankheiten diagnostizieren dürfen und behandeln dürfen, obwohl sie keine einem Arztstudium vergleichbare Ausbildung haben. Und das, was ich vorhin meinte, es kann keinen Arzt Leid geben, das ist das Problem, mit dem die Patientinnen und Patienten konfrontiert werden. Da werden Diagnosen und Therapien angewandt, die mit wissenschaftlicher Fundierung überhaupt nichts zu tun haben. Und Patienten verlassen sich aber darauf, das ist ein staatlich geprüfter Mensch. Und der Staat weiß schon, wem er dieses Siegel verleiht. Und darauf möchte ich mich verlassen können. Kann ich aber nicht, denn diese Diagnosen und Therapien, wie gesagt, haben mit wissenschaftlicher Fundierung nichts zu tun.
Frau Hippert-Mühlich, dann schauen wir mal genau, was Sie zum Beispiel in Ihrer Praxis machen. Da habe ich gelesen, Sie bieten unter anderem Humoraltherapie an. Was ist das genau und wie stellen Sie sicher, dass Sie Ihren Patienten damit helfen?
Also Humoralpathologie beruht auf der Säftelehre, also die bis ungefähr im 19. Jahrhundert auch Grundlage übrigens der Medizin war, bevor Virchow die Zelle entdeckt hat. Ganz grob gesagt geht es darum, die Konstitution des Patienten zu erfassen, also seine ganz persönlichen Stärken und Schwächen, Befindlichkeiten und daraufhin die Therapie auszurichten, die sich in naturheilkundlichen Verfahren bewegt, wie zum Beispiel Schröpfen, das Sie schon erwähnt haben, Aus- und Ableitungsverfahren, auch die Blutegeltherapie, Pflanzenheilkunde, die europäische Pflanzenheilkunde, am Beschwerdebild dieses Patienten ausgerichtet. Das wäre so auf die Schnelle meine kurze Erklärung.
Herr Wallmeier, würden Sie sich davon Frau Hilpert-Mühlich behandeln lassen?
Nein, ich wüsste nicht, warum ich die Erkenntnisse, die seit Virchow gemacht wurden, vernachlässigen sollte. Und das ist ja genau der Punkt. Die Säftelehre ist ein antikes Konzept, das dann überwunden wurde. Und man hat gemerkt, nein, also das stimmt eben so nicht. Und wenn Therapieverfahren und Diagnoseverfahren das bis heute ignorieren, was es seitdem an Erkenntnissen gegeben hat, dann sehe ich darin ein Problem.
Darf ich sagen, das wird nicht ignoriert. Das alte Wissen, auf das kann man aufbauen. Man muss nicht immer gleich ein neues Paradigma machen. Und der Grundgedanke ist wirklich die individuelle Konstitution des Patienten, mit der er kommt, an der man sich ausrichtet. Und nachdem Patienten auch kommen, die kommen ja nicht zum Heilpraktiker, um medizinwissenschaftliche Verfahren zu bekommen. Die haben sie ja beim Arzt. Ja, sondern sie suchen noch naturheilkundliche Verfahren, vielleicht individueller auf ihr gesundheitliches Bedürfnis ausgerichtet. Ich möchte bei dem Punkt auch sagen, dass es nicht so ganz stimmt, dass Patienten Heilpraktiker und Ärzte nicht unterscheiden können. Die Heilpraktiker geben auch nicht vor, kleiner Arzt zu sein.
Ja.
Herr Wallmeier?
Habe ich anders erlebt. Ich habe einen Tag bei einer Heilpraktikerin hospitiert und ich gebe Ihnen recht, Frau Hilpert-Mühlich, dass die Patienten, ich vermute fast alle, auch tatsächlich zusätzlich in schulmedizinische Behandlung waren. Und ich habe auch gemerkt, natürlich, wie gut das Gespräch, der Aufenthalt dort den Patienten gut getan hat. Allein deshalb, weil zum Beispiel die Patienten mit Diagnosen kamen, mit Blutwerten, die sie sich nicht erklären konnten, denen der Arzt oder die Ärztin offenbar nicht gut erklärt hat. Und die Heilpraktikerin hat diesen Job übernommen und das war richtig gut.
Jetzt kommt ein Aber. Nehme ich an.
Jetzt kommt ein Aber, genau. Aber was dann passiert ist, als die Heilpraktikerin dann eigene Therapievorschläge gemacht hat, dann hat sie sehr wohl die Position einer Ärztin eingenommen, indem sie gesagt hat, Sie haben diese und jene Krankheit und Ihnen hilft diese und jene Therapie.
Was waren das für Therapien?
Homöopathische Globuli. Wie die Diagnose gestellt wurde, das war schon wirklich abenteuerlich. Das kann ich auch ehrlich gesagt nicht nachvollziehen, wie man so etwas machen kann. Da ging es um Kinesiologie. Ich weiß nicht, ob Sie das auch machen, Frau Hilpert-Mühlich. Da legte die Heilpraktikerin die Hände auf und maß am Widerstand des ausgestreckten Armes, ob jetzt die Region tatsächlich die Krankheitsursache ist, auf die die Heilpraktikerin ihre Hand gelegt hat. Und wie dann das richtige Mittel gefunden wurde, fand ich fast noch abenteuerlicher, denn die Patientin bekam von der Heilpraktikerin ein kleines Gläschen mit Globuli in die Hand gedrückt und maß dann am Widerstand des ausgestreckten Armes, ob das das richtige Globuli ist. Das sind so viele Annahmen, die völlig unmöglich sind, dass ich das schon sehr kritisch finde, wenn die Patientin dann die Praxis verlässt, gesagt bekommen hat, nehmen Sie dieses Globuli, ich habe gerade ermittelt, Hallo. Das hilft Ihnen und dann wird es Ihnen besser gehen.
Frau Hilpert-Mühlich, was sagen Sie zu solchen Therapieansätzen? Machen Sie die auch bei Ihnen?
Also in der Form nicht, aber nochmal medizinwissenschaftlich belegt sind diese Naturheilverfahren und die komplementären alternativen medizinischen Verfahren nicht. Wenn eine Heilpraktikerin, eine Heilpraktikerin sie einsetzt, zusätzlich zur Schulmedizin und der Patient das wünscht, finde ich das völlig in Ordnung und man orientiert sich dann auch, wie geht es dem Patienten? Geht es ihm besser? Geht es ihm schlechter? Ganz wesentlich ist, dass Patienten das zusätzlich nehmen. Es gibt ja auch die Selbstbeschränkung hier bei Heilpraktikern, wenn eine Behandlung die therapeutischen Möglichkeiten nicht erfüllt, die man sich wünscht, dann hat hier auch nochmal ein Arzt drauf zu schauen. Also da gibt es ganz klare Vorgaben für den Berufsstand und es gibt sicher immer wieder Einzelfälle, möchte ich sagen, überall, auch in der Schulmedizin, wo es Grenzüberschreitungen gibt. Aber wir haben keine, ganz selten Patienten, die nicht vorher beim Arzt waren und die Diagnose wird auch nicht ausgeredet. Wie gesagt, es gibt sicher mal Einzelfälle, aber die möchte ich auch als Einzelfälle sehen.
Über die möchte ich später nochmal sprechen, aber Herr Wallmeier, kann das nicht auch so funktionieren? Komplementär zur Allgemein- und zur Schulmedizin solche Verfahren, die, wie Frau Hilpert-Mühlich sagt, wissenschaftlich nicht belegt sind, selbst zu bezahlen und dann in Anspruch zu nehmen?
Ja, natürlich, da spricht ja gar nichts dagegen per se. Wogegen wir uns im Münsteranerkreis ja wehren, ist dieses staatliche Siegel, das nämlich eben doch damit suggeriert wird, dass es eine sinnvolle und fundierte Behandlung. Und das ist es definitiv nicht. Und wenn Sie sagen, die Patienten kriegen das zusätzlich zur schulmedizinischen Behandlung, ja, aber mit welchem Versprechen? Das Versprechen ist doch nicht, dass Sie sagen, ich gebe Ihnen jetzt ein reines Zuckerkügelchen. Da war irgendwann mal ein Stoff drin, aber um den geht es auch gar nicht. Nehmen Sie das, können Sie auch lassen, ist egal. Ich kann Ihnen auch irgendwas anderes geben, ist auch egal, da ist sowieso nichts drin. Das sagen Sie ja nicht. Sie sagen doch, nehmen Sie das, dann geht es Ihnen besser. Und das ist ein haltloses Versprechen. Wenn Sie dieses
Das
Versprechen
sagen
geben
wir nicht,
an,
das
auf Ihrem
dürfen wir gar
Praxis.
nicht. Es ist uns ja auch nicht erlaubt, es ist übrigens keinem Heilberuf erlaubt, Heilsversprechungen zu machen. Dass ein Behandler sich wünscht, das ist ja klar, wenn er Medikamente gibt oder eine Behandlung, dass es dem Patienten dann besser geht. Dazu befragt man aber den Patienten, ne? Hat es ihm gut getan, hat es ihm schlecht getan, was hat sich verändert? Aber es wird nicht gesagt, hallo, nehmen Sie mal diese Globuli, von denen der Herr Weimar ja auch klar annimmt, dass da nichts drin ist. Heilpraktiker gehen davon aus, dass die Homöopathie eine Wirksamkeit hat und dann geht es ihnen besser. Das wird so nicht gesagt, bitte.
Was sagen Sie
Versprochen.
stattdessen?
Wir sagen, probieren Sie, es passt zu Ihrem, das, was Sie geschildert haben, so wie Sie Ihre Beschwerden geschildert haben, würde ich gern diese und jene Therapie einsetzen. Es muss ja auch die Therapie übrigens erklärt werden. Also Patienten muss ja auch die Behandlung erklärt bekommen. Dann sehen wir weiter, ob es, wie es Ihnen damit geht.
Ja, aber Sie sprechen doch von Therapie. Was ist denn das anderes, als dass Sie sagen, also Sie geben etwas und sagen, wir schauen, wie es Ihnen damit geht. Und wenn es Ihnen damit gut gegangen ist, dann war die Therapie offenbar erfolgreich. Ich meine, was ist denn das anderes, als wenn Sie das Mittel geben, zu sagen, ich vermute, dass es Ihnen damit besser geht. Was ist denn das anderes als ein Heilsversprechen?
Macht doch ein Arzt auch. Er gibt doch auch eine Therapie in der inneren
Ja.
Einstellung, dass sie dem Patienten hilft.
Nein. Nein, nicht in der
Natürlich
inneren
gibt
Einstellung. Er hat Belege dafür. Das ist der
es,
Unterschied.
Herr Weimar, es gibt auch viele Bereiche in der Medizin, die sind nicht evidenzbasiert. Das ist Erfahrungsmedizin auch, die ein Arzt auch einsetzt, Gottlob einsetzt, weil die Schulmedizin ist ja nicht Naturwissenschaft, sie bedient sich ihrer. Und die allermeisten Ärzte machen das auch ein Stück aus Erfahrung. Es ist nicht alles immer evidenzbasiert. Viele dieser Behandlungen wirken, aber es fehlt halt die Forschung, das wissen wir alle. In diesem Bereich wird wenig geforscht. Jetzt gibt es Gottlob den Versuch mit Lehrstühlen, dass man schaut, welche Verfahren wirken, dass sie einfach mal erforscht werden. Aber dafür kann die Naturheilkunde nichts, aber sie ist Erfahrungsheilkunde über Tausende von Jahren. Und wenn sie so gar nicht wirken würde, dann wäre sie schon eingeschlafen, dann würde sie keiner mehr nachfragen. Patienten sind ja auch nicht irgendwie, darf ich da kurz auch, die sind ja auch nicht immer, die sind da keine Spinner oder immer nur esoterisch angehaucht und etc., sondern die haben Beschwerden, die mit vielen Verfahren vielleicht nicht weggegangen sind. Und wenn es hilft, bleiben sie bei der Methode. Sie bezahlen ja auch selber.
Nun gibt es ja die Diskussion, auch deswegen führen wir sie ja, dass es eine Reform geben soll. Herr Weimeyer, Sie machen in Ihrem Memorandum des Münsteraner Kreises ja auch im Grunde zwei Vorschläge, so habe ich das auf Ihrer Seite gelesen, entweder Abschaffung des Berufes oder eine grundlegende radikale Reform der Ausbildung hin zu einer staatlichen Ausbildung. Unter welchen Bedingungen könnte der Beruf aus Ihrer Sicht denn bestehen bleiben? Was müsste sich da ändern?
Wir haben das Konzept des Fachheilpraktikers formuliert, indem wir gesagt haben, es könnten die Gesundheitsfachberufe, die es gibt, Physiotherapeut zum Beispiel, mehr Kompetenzen bekommen, als sie jetzt haben. Allerdings alles evidenzbasiert, Verfahren anbieten, Eigenständigkeit ausüben und das aber in ihrem Bereich. Der Begriff Heilpraktiker hat dann mit dem heutigen Heilpraktiker nicht mehr viel zu tun, aber es wäre immerhin die Möglichkeit, dass Patienten eben auch behandelt werden können, ohne dass sie wegen allem zum Arzt gehen müssen.
Es wäre dann ein Physiotherapeut, der dann Akupunktur anbietet, oder wie muss ich mir das vorstellen?
Naja, es sollte evidenzbasiert sein und Akupunktur, da streitet man sich noch darüber, wie gut die Studien sind, die es dazu gegeben hat. Akupunktur ist dann ein besonderer Fall, würde ich sagen, aber so etwas wie Homöopathie könnte er dann auf keinen Fall anbieten.
Frau Hilpert-Mühlich, was halten Sie davon, von einer solchen Reform?
Naja, ich wüsste jetzt nicht, was das ändern sollte, außer dass die Naturheilkunde und die Erfahrungsheilkunde generell damit abgeschafft wird, weil das Stichwort Fachheilpraktiker jetzt in Bezug auf einen Physiotherapeuten, der ja ein Heilmittelerbringer ist, der dann, wenn ich das richtig verstanden habe, bestimmte medizinwissenschaftlich anerkannte Verfahren, sage ich jetzt mal, irgendeine Pflanzenheilkunde, irgendeine, machen darf. Das hat aber überhaupt nichts mit Naturheilkunde zu tun. Und ich muss auch sagen, bei der Thematik Ausbildung, da schleicht sich bei mir so ein Gefühl ein, dass das Motiv auch ein anderes ist. Vielleicht soll die Erfahrungsheilkunde generell beschnitten werden. Das wird ja immer wieder aus dem Bereich, auch aus dem Herr Wallmeier kommt, gesagt. Es soll grundsätzlich in der Medizin, grundsätzlich, egal ob Schulmedizin oder beim Heilpraktiker, nur medizinwissenschaftlich anerkannte, belegte Verfahren angewendet werden können. Stichwort Igelleistungen. Ärzte bieten ja auch Akupunktur oder Homöopathie an. Und wenn man den Heilpraktiker halt sehr beschneidet oder diesen Beruf abschafft, dann ist auch die Chance, dass die Naturheilkunde und die komplementär und alternativen Verfahren auch beschnitten werden.
Warum sträuben Sie sich?
Der Heilpraktiker bietet sie halt originär an und deswegen kommen Patienten ja.
Warum sträuben Sie sich gegen die Überprüfung Ihrer Wirksamkeit und der Wirksamkeit Ihrer Verfahren?
Ich sträube mich nicht dagegen. Dazu bedarf es einer wissenschaftlichen Forschung. Wir sind Heilpraktiker, wir sind keine Akademiker, wir können nicht forschen.
Fehlt da einfach die Forschung, Herr Wallmeier?
Nein, das stimmt nicht. Ich war 10 Jahre beim Igelmonitor beschäftigt, am Ende auch als Projektleiter, und wir haben auch etliche alternativmedizinische Verfahren untersucht, eben zum Beispiel auch Blutegeltherapie bei Kniearthrose, und da gibt es sehr wohl Studien, aber die Ergebnisse sind eben so dürftig, dass man nicht guten Gewissens sagen kann, das wirkt. Und Frau Hilbert-Mühlich, wenn Sie immer diese Erfahrungsheilkunde betonen, das ist wirklich ein überholtes Konzept. Man weiß ja mittlerweile längst, dass die Erfahrung extrem trügerisch ist. Der Aderlass galt 1500 Jahre als wirklich tolle Idee. Man hat damit aber Millionen Menschen zu Tode bluten lassen. Aber trotzdem, jeder, der überlebt hat, galt als Beleg dafür, dass ihm der Aderlass geholfen hat. Erst wenn man überprüft, ob das denn wirklich stimmt, kommt man darauf, dass es eben doch keine gute Idee war. Wir sind ja kein Auto. Wir sind kein mechanisches Gebilde. Wir haben wunderbare Selbstheilungskräfte. Und wenn jemand krank ist, dann wird er in den allermeisten Fällen von selbst wieder gesund. Und egal, was er dazwischen gemacht hat, ob er eine Pizza gegessen hat, eine brennende Kerze ins Fenster gestellt, eine Katze gestreichelt oder Kügelchen gegessen, er wird auf jeden Fall wieder gesund. Und er glaubt dann, das, was er selbst unternommen hat, das ist der Grund dafür, dass es ihm besser geht. Das war aber gar nicht der Fall.
Nun gibt es ja Reformüberlegungen nicht nur von Ihnen, Herr Wallmeier, sondern auch aus der Politik. Union und SPD haben bereits im Koalitionsvertrag vereinbart, dass sie im Sinne einer verstärkten Patientensicherheit, ich zitiere, das Spektrum der heilpraktischen Behandlung überprüfen wollen. Frau Hilbert-Mühlich, was befürchten Sie da?
Zunächst gar nichts. Also es ist legitim, dass sich Tätigkeiten von Gesundheitsberufen angeschaut werden. Das passiert den anderen auch. Anderen Gesundheits- und Heilberufen, dass man da schaut, dass man eine Bestandsaufnahme macht. Das ist ja auch, denke ich, eines der Gründe für dieses Rechtsgutachten, dass man auch mal eine Bestandsaufnahme macht. Was ist überhaupt da? Das sagt es aus. Es hat bis jetzt keiner gesagt, was reglementiert werden soll oder ob Heilpraktikern viele Tätigkeitsbereiche weggenommen werden sollen. Das ist alles Spekulation. Also ausgesprochen wurde es nicht. Ich lasse mich auf diese Diskussion ein, wenn Ergebnisse da sind und wenn Politik und das Bundesministerium für Gesundheit einen Diskussionsentwurf vorlegt. Vorher spekulieren wir halt nur.
Herr Wallmeier, was erwarten Sie da von der Großen Koalition noch?
Also ich erwarte da nicht so viel, weil der Punkt Patientensicherheit, das ist ja gar nicht das Problem. Heilpraktiker, indem sie Verfahren anwenden, die meist weder Wirken noch Nebenwirkungen haben, richten ja per se keinen großen Schaden an. Ganz anders als die Schulmedizin, Frau Hilbert-Mühlich, da bin ich völlig, da rennen sie bei mir offene Türen ein, dass falsche Diagnosen, falsche Therapien sehr, sehr großen Schaden anrichten. Und je wirksamer die Therapien sind, desto größer kann dieser Schaden sein. Das ist gar nicht der Punkt. Es geht um die Wissenschaftlichkeit, es geht um die Verwirrung, dass Glauben den gleichen Stellenwert wie Wissen hat. Und ich sehe das momentan in der Situation mit Corona als sehr großes Problem an. Und ich bin gespannt, wie sich Heilpraktiker verhalten werden, wenn eine Impfung auf den Markt kommt. Denn besagte Heilpraktikerin, bei der ich hospitiert habe, die war eine sehr scharfe Impfgegnerin.
Eine Idee in der Politik ist, auch die Ausbildung, die Voraussetzungen zu verändern für Heilpraktiker. Momentan müssen Heilpraktiker einen Hauptschulabschluss vorweisen, 25 Jahre alt sein und eine Prüfung absolvieren, die laut Gesetz nur sicherstellen muss, dass von Heilpraktikern, Zitat, keine Gefahr für die Volksgesundheit ausgeht. Frau Hilpert-Mühlich, sind diese Voraussetzungen aus Ihrer Sicht ausreichend, um diesen Beruf auszuüben?
Die neueste Formulierung ist zum Schutz der Gesundheit der Bevölkerung und des einzelnen Patienten. Das ist sehr wichtig, weil hier ist ein individueller Gesundheitsschutz und ein kollektiver angesprochen. Das wurde geändert. Die Zugangsvoraussetzungen, Sie haben gesagt, wie alt man ist, glaube ich, ist jetzt nicht unbedingt eine Frage der Gefahr für die Volksgesundheit oder für die Gesundheit. Die Zugangsvoraussetzungen sind diese Überprüfungen, die in der Zwischenzeit sehr umfangreich sind, in Theorie und Praxis. Also hier ist deutlich auch auf die Umsetzung, auf die konkrete Umsetzung ausgerichtet.
Trotzdem gibt es keine einheitliche Ausbildung. Warum nicht?
Das ist sicher historisch bedingt, dass eine Ausbildung, also eine reglementierte, so wie vorhin angesprochen wird, der Staat nicht vorgibt. Das liegt aber auch daran, dass der Staat nicht vorgeben möchte, dass die Heilpraktiker typischen Heilweisen von ihm positiv sanktioniert werden. Denn wie soll denn so eine Ausbildung aussehen? Die medizinischen Grundlagen sind gleich, die sind wissenschaftlich da. Nur eine Berufsausbildung müsste ja auch die Heilpraktiker typischen Heilweisen umfassen, also die jetzt wissenschaftlich nicht belegt sind. Und wenn der Staat das regelt, ja, dann schwingt er sich ja praktisch irgendwie zum Richter auf im medizinischen Methodenstreit. Das ist ein Dilemma, in dem der Staat steckt. Denn dann würde er sie wirklich anerkennen, die Methoden, obwohl sie wissenschaftlich nicht belegt sind.
Bei allen Problemen, die wir jetzt angerissen haben in dieser Sendung, sind Heilpraktiker zurzeit erfolgreich. In Bayern etwa hat sich die Zahl in den letzten 15 Jahren mehr als verdoppelt auf über 23.000. Herr Wallmeier, wie erklären Sie sich das?
Da gebe ich Frau Hilpert-Mühlich völlig recht. Es gibt ein Bedürfnis nach Zuwendung, nach Zeit, nach sicher auch dem Spirituellen, dem Unerklärlichen, dem Aufgehobensein im Kosmos, der Ganzheitlichkeit, all diesen Schlagworten, die Schulmedizin nicht bietet. Das ist teilweise sehr berechtigt. Ich finde, das soll sie auch nicht bieten. Aber wenn es dann um so Dinge geht wie Empathie, Zuwendung, Zeit, da hat die Schulmedizin ganz sicher großen Nachholbedarf. Aber unterm Strich, finde ich, muss auch die Schulmedizin immer danach streben, noch wissenschaftlicher zu sein und nicht sich zu öffnen gegenüber spirituellen, wissenschaftlich nicht belegten Verfahren. Das ist in meinen Augen der komplett falsche Weg. Dafür kann es Heiler geben, aber bitte ohne staatliches Prüfsiegel.
Wären Sie denn damit zufrieden, wenn das staatliche Prüfsiegel einfach abgeschafft würde?
Das ist in meinen Augen der einzige Weg. Für Spiritualität gibt es die Heiler, für die Evidenzbasierung gibt es die Schulmedizin und es kann da keinen Zwischenweg geben.
Frau Hilpert-Mühlich dazu. Wie sehen Sie das?
Die Nachfrage nach diesem, ich weiß nicht, spirituell ist mir zu einseitig. Es gibt sehr, sehr viele Störungen, die sind psychosomatischer Natur, die deutlich mehr beim Heilpraktiker sich wiederfinden als in der Schulmedizin aus dem besagten Defizit, denke ich, dass Ärzte oft im System wenig Zeit haben. Aber sie würden dieses individuelle Bedürfnis nach Naturheilverfahren der Bevölkerung mehr oder weniger in eine Grauzone oder sogar in den Untergrund drängen. Das heißt, es ist gar keine Überwachung mehr möglich. Ich hatte in meinem Statement gesagt, dass der Heilpraktiker überwacht wird, dass er eine Berufsaufsicht hat, wo auch Behörden in der Lage sind, gefährliche Therapien Einzelnen zu untersagen. Aber der Bereich, dass wir hier einen überwachten auch Berufsstand haben, der in eine klare Rechtslage eingebettet ist und diese naturheilkundlichen Verfahren und die Bedürfnisse der Bevölkerung nach dieser individuellen Behandlung und dem individuellen Gesehenwerden erfüllen kann, das kann doch nebeneinander gut bestehen. Das ist doch schon Alltag.
Herr Wallmeier, Kooperation, Koexistenz, möglich
ja,
aus Ihrer Sicht?
Da hat Frau Hilpert-Mühlich sicher recht, das gibt es. Liegt aber in meinen Augen daran, dass vielleicht einerseits die Heilpraktiker Dinge machen, die der Arzt gar nicht tun will und er sieht dieses Bedürfnis danach. Andererseits sind viele Mediziner eben auch nicht so evidenzbasiert, wie sie vielleicht sein sollten. Und viele bieten ja selber auch diese Verfahren an und haben da weniger Berührungsängste, als sie in meinen Augen haben sollten, als akademisch ausgebildete Ärzte.
Ja, und damit sind wir am Ende dieser Sendung angekommen. Muss der Heilpraktikerberuf stärker reguliert oder gar abgeschafft werden? Das war heute das Thema unserer Streitkultur. Vielen Dank fürs Mitdiskutieren, fürs Streiten an Ursula Hilpert-Mühlich, Präsidentin des Fachverbandes Deutscher Heilpraktiker, und an Christian Weihmeier, Wissenschaftsjournalist und Mitglied des Münsteraner Kreises, der dem Heilpraktikerberuf gelinde gesagt kritisch gegenübersteht. Mein Name ist Manfred Götzke. Danke fürs Zuhören und noch ein schönes Wochenende.